Liebe Gemeinde, Gott muss Humor haben. Wenn Sie es nicht glauben, dann gehen Sie heim und lesen einmal dieses Jona-Büchlein. Gott muss Humor haben, aber sein Humor ist kein billiger, es ist Humor mit Tiefgang. Das kleine Buch Jona gehört darum zu meinen Lieblingsbüchern im Alten Testament. Denn hier ist nichts, wie es sein sollte. Hier wird alles auf den Kopf gestellt. Und im Kopfstand erkennen wir die Welt ja bekanntlich ganz anders. Und man kann sagen, vielleicht wird uns eben gerade im Kopfstand so vieles der Wirklichkeit erst recht bewusst. Jona ist ein Antiheld. Normalerweise treten die Prophetenfiguren ganz in den Hintergrund. Sie sind nur Überbringer der göttlichen Botschaft. Und darum hört man von den Boten bloß am Rand. Ganz anders bei Jona. In dem nach ihm benannten Prophetenbuch ist er nicht einfach der Bote oder das Sprachrohr von Gott, sondern er wird als Person, als Mensch zu Gottes Botschaft an uns alle. Sein Verhalten sagt uns viel mehr als seine Worte. Die Ironie, in der die Erzählung uns nahegebracht wird, lässt uns über ganz menschliche Reaktionen schmunzeln und dabei erkennen wir uns vielleicht da und dort auch selber in diesem Propheten. Also begleiten wir Jona auf seinem Weg. Unser Text, haben Sie gemerkt, beginnt, als Gott zum zweiten Mal zu ihm spricht. Und er hört denselben Auftrag, den er schon einmal bekommen hat. Mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sage. Ninive, das war im 7. Jahrhundert die Hauptstadt des großen, mächtigen Assyrischen Reichs im oberen Teil des Zweistromlandes. Ihre Mauer war 12 Kilometer lang. Das war eine stattliche Länge für eine damalige Stadt, Hauptstadt. Das war eine der großen Metropolen der Antike. In diese Metropole wurde Jona geschickt. Nicht, dass es in Ninive an Göttern gefehlt hätte, die in mächtigen Tempeln auch verehrt wurden. Doch der lebendige Gott wohnt eben nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er ist viel größer und allumfassend. Die meisten von uns wissen noch, was dann geschah, als Jona den Auftrag zum ersten Mal bekommen hatte. Statt nach Ninive zu gehen, floh er. Er bestieg ein Schiff und wollte so weit als möglich in die andere Richtung reisen. Auf und davon, sagte er sich. Merkwürdig. Jona floh nicht etwa, weil er selber in Gefahr war, sondern er brachte sich in Gefahr, weil er geflohen ist. Und zwar in tödliche Gefahr. Ist verrückt, aber so verhalten wir Menschen uns ja manchmal. Wir fliehen vor einer unangenehmen Botschaft. Wir wollen nicht hören, was wir hören müssten. Und wir wollen nicht sagen, was es zu sagen gäbe. Denn wir denken oft ganz von uns selber aus. Wir denken nicht aus der Sicht der anderen, die diese Botschaft vielleicht nötig hätten. Schon gar nicht denken wir aus der Sicht Gottes, das können wir gar nicht. Und wir wollen nicht Überbringer sein einer unbequemen Botschaft, man könnte sich ja auch noch unbeliebt machen damit. Die Folge der Flucht von Jona war, dass nicht nur er selbst in Gefahr geriet, sondern die ganze Schiffsbesatzung mit ihm. Beinahe wären alle zusammen in einem tagelangen schrecklichen Sturm untergegangen. Doch kurz vor der Katastrophe gestand Jona seine Schuld und er bat die anderen, ihn über Bord zu werfen, was sie dann auch taten. Augenblicklich legte sich der Sturm wieder. Und dann kommt die berühmte Szene mit dem großen Fisch, der Jona verschluckt hat. Ist ein gewaltiges Bild für die tiefste, finsterste Krise, in die ein Mensch fallen kann. Es ist eine Todeserfahrung, die er da macht. Jona kann nicht mehr selber handeln, sondern ist völlig ausgeliefert. Da gibt es kein Weglaufen mehr. An diesem Punkt ganz unten, wirklich ganz unten, bereut er. Und er bittet Gott. Und in der Folge wird er an Land gespuckt. Er bekommt das Leben noch einmal geschenkt. Er wird aus der Enge und der Dunkelheit befreit, hat festen Grund unter den Füßen. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich erhofft hat, dass der liebe Gott in der Zwischenzeit einen anderen gefunden hätte, der den Auftrag ausführt. Aber nein, Gott ist beharrlich, er will diesen Jona und keinen anderen. Und so hört er zum zweiten Mal diesen Auftrag. Nun aber geht er. Er durchzieht die große Stadt Ninive tageweise, wie wir gehört haben, und kündigt den Bewohnern an, dass sie in 40 Tagen zerstört wird. Seine Botschaft enthält eigentlich keine Warnung und schon gar nicht eine Möglichkeit, das Unglück noch abzuwenden. Keine Hintertür. Es ist schlichte Information vom Ende. Wer es glaubt, packt seine 7 Sachen und geht. Aber das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, ihr werdet alle untergehen. Doch, oh Wunder, die Leute von Ninive glauben dem Propheten. Und nicht nur das, sie tun auch Buße, es tut ihnen leid. Sie bitten Gott um Gnade und Vergebung. Und wieder steht alles auf dem Kopf. Eigentlich hätte Jona doch jubeln sollen und sagen, die Botschaft ist angekommen. Super, hätte ich nicht mal gedacht, großartig. Danke Gott, hätte er sagen können. Ich weiß nicht warum, aber deine Worte, die ich aussprechen musste, haben die Menschen verändert. Aber nein, was macht Jona? Er wird wütend und er jammert dem lieben Gott vor. Ich hab's doch gewusst, du hast es gar nicht so gemeint, wie ich es sagen musste. Warum hast du mich überhaupt geschickt? Wenn du dem fremden Volk gnädig sein wolltest, du kannst deinen Job doch nächstes Mal ohne mich machen, du hast mich bloß benutzt, nun stehe ich da als falscher Prophet, denn die Stadt ist nicht untergegangen. Lieber Gott, mach doch deinen Kram nächstes Mal selber und verschone mich mit dir. Erneut stürzt Jona in eine Krise, in eine innere Krise. Und zwar, weil seine Botschaft angekommen ist. Und er will in seinem Trotz am allerliebsten sterben. Was für andere Erfolg wäre, ist für ihn Misserfolg. Haben Sie sich nicht auch schon gewundert, wie erfolgsverwöhnte Menschen so oft in Selbstzweifel und Depression fallen? Und zwar nicht einmal dann, wenn sie wirklich kämpfen müssen, sondern dann, wenn ihnen alles gelingt. Nichts ist schwieriger auszuhalten als der Erfolg. Ja, der liebe Gott hat es nicht so einfach mit seinen Menschen. Alles gehorcht ihm, alles. Das Meer, der Wind, der große Fisch, die Bewohner von Ninive. Alle gehorchen Gott außer einem, Jona, der eigentlich doch Gottes Bote wäre, der Gottes Stimme hören kann, der eigentlich nahe an seinem Herzen sein muss. Und Gott spricht nun zu ihm wie ein Therapeut zu seinem Patienten. Und er stellt ihm bloß eine Frage. Ist es recht, dass du so zornig bist? Ja, meint Jona, wütend und verzweifelt und wünscht sich der Tod, doch der kommt nicht so einfach über ihn. So macht sich Jona auf, sucht sich ein schönes Plätzchen und bastelt sich eine Hütte über der Stadt. Er sucht gute Aussicht um das Strafgericht, wenn es dann vielleicht doch noch kommen sollte. Aus bester Position zusehen. Jonas Welt ist erst in Ordnung, wenn sich seine eigene Vorstellung von Gerechtigkeit erfüllt. So stellt er sich in seinem Urteil eigentlich über das von Gott. Und wieder zeigt sich Gottes liebevolle Ironie, mit der er Jona eine weitere Lektion erteilt. Er lässt eine Pflanze wachsen, einen Rizinus. Ich weiß nicht, gibt es die noch heute so in den Gärten? Also diese Pflanze bringt keine essbaren Früchte, aber wir wissen um die Wirkung ihres Öls, abführend. Das ist ja schon mal vielsagend. Jona braucht offenbar eine besondere Kur. Man nennt die schöne Pflanze mit den roten Blättern und Früchten auch Wunderbaum, weil sie so schnell wächst. Diese Pflanze erfreut den Propheten zunächst einmal sehr, aber dann über Nacht geht sie auch wieder zugrunde, weil Gott einen Wurm gesandt hat. Und jetzt entspinnt sich der Dialog zwischen einem trotzigen Kind und seinem Vater oder seiner Mutter, denn einmal mehr wünscht sich der Prophet den Tod. Immer wenn er frustriert wird, hat er gleich das Gefühl, das Leben sei eine einzige Katastrophe. Jeder, der ihm aus Distanz zuhört, wird ihm sagen, hallo Jona, hast du keine anderen Probleme? Schämst du dich nicht ein bisschen für dein Jammern und dein Selbstmitleid? Du bist doch eine Witzfigur, hör dir mal zu. Aber Jona selber meint es wirklich ernst und das ist seine Tragödie. Er bezieht immer alles auf sich und ist daher so schnell gekränkt. Er ist der Nabel seiner kleinen Welt. Und er könnte aus erhöhter Warte seelenruhig zuschauen, wie alle anderen unten im Tal in der Stadt zugrunde gehen. Empathie kennt er nicht, er hat nur Sinn für das, was in seinen Augen gerecht ist. Nun spricht Gott ein ernstes Wörtchen mit ihm und sagt, dir tut es leid um den Rizinus, um den du dich nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht geworden und in deiner Nacht zugrunde gegangen ist. Und da sollte es mir nicht leid tun um Ninive, die große Stadt, in der über 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen der Rechten und der Linken, und um die vielen Tiere. Gott hat nicht nur mich im Auge. Er interessiert sich auch für alle anderen, weil sie ihm wertvoll sind. Er will uns vielleicht sogar gebrauchen, um anderen Menschen etwas Wichtiges mitzugeben. Du hast der Welt etwas zu geben, zu sagen. Vielleicht ist es unbequem. Denn Gott liebt seine Schöpfung, selbst die Tiere liegen ihm am Herzen. Liebe Gemeinde, durch Jona lernen wir einen Gott kennen, der geduldig ist, weil er liebt. Ein Gott, der nicht den Untergang des Bösen will, sondern die Umkehr des Sünders oder der verlorenen Söhne und Töchter. Und er gebraucht Leute wie Jona, um den Menschen sein Wort mitzuteilen, damit sie zur Einsicht kommen. Die Umkehr ist für die Menschen am schwersten, die zu wissen meinen, wie der liebe Gott zu handeln hat, wenn er denn ein gerechter Gott sein wollte. Was könnte Jona noch heilen? Er müsste darum bitten, die Welt mit Gottes Augen zu sehen und auch die anderen Menschen lieben lernen. Er müsste seinen Stolz, seine Empfindlichkeit und seine Selbstbezogenheit über Bord werfen. Er bräuchte vielleicht auch ein seelisches Abführmittel. Wird das schaffen? Das Jona-Buch schließt mit einer Frage. Die Frage Gottes, ob es nicht sein Recht ist, gnädig zu sein. Die Antwort des Propheten bleibt aus, immerhin ist der Ausgang offen. Vielleicht lernt Jona ja seine Lektion, vielleicht wirkt Gottes Wort auch an ihm. Man würde es ihm gönnen. Amen.